Moin, hier ist Bocky und erstmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die inzwischen im Red Race Studio am Start sind und uns so viel positives Feedback zu den Interviews schicken. Richtig nice, dass die Community da inzwischen so groß geworden ist und ich muss sagen, dass das echt eine krasse Motivation ist, sich dafür richtig viel Mühe zu geben. Wie jeden Donnerstag ist ein neues Interview im Red Race Studio erschienen und mittlerweile ist auch klar, in voller Länge gibt es den Podcast dort im exklusiven Feed für alle Abonnenten. Wenn du noch nicht dazu gehörst, sollst du natürlich trotzdem wissen, was dich erwartet und deswegen gibt's hier ein paar Ausschnitte zum Reinhören. Die unterschiedlichen Abos findest du über den Link in den Shownotes und dann kann das auch schon losgehen. Viel Spaß!
Du hörst Red Race Studio. Viel Spaß mit dem neuen Interview.
Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Podcast diese Woche ankommt, weil es wirklich um einen komplett anderen Blickwinkel auf die Sportwelt geht als in allen bisherigen Interviews. Ich war in Berlin und habe mich dort mit dem Fotografen Tino Pohlmann getroffen. Tino ist vielleicht nicht als Typ so bekannt, aber seine Bilder kennt vermutlich jeder. Tino hat vor ein paar Wochen sein Fotobuch Till I Collapse über Jan Frodeno veröffentlicht und auch davor schon Werke rausgebracht, die eigentlich in jedes Regal von echten Radsport- und Triathlon-Liebhabern gehören. Also halten wir fest, Tinos Bilder sind bekannter als er selbst. Sowas finde ich grundsätzlich erstmal spannend und deswegen hat es mich auch so interessiert, ihn für den Podcast zu treffen, um nicht nur über seine Arbeit mit Top-Athletinnen und Athleten zu sprechen, sondern auch ein bisschen was über ihn herauszufinden. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, kann ich schon mal sagen, dass ich nach dem Interview nochmal ganz anders auf die Bilder schaue und allein deswegen hat sich's schon gelohnt. Also, was war Thema? Wir haben über Tinos Wurzeln in der DDR gesprochen und wie er dort als jugendlicher Radfahrer im Leistungssportsystem groß geworden ist. Ich wollte wissen, wie es ist, wenn man durch seine Arbeit ganz nah an seine Jugendhelden herankommt und daraus dann tatsächlich irgendwann mal Freundschaften kann. Es geht ganz viel um Neugier, um Kreativität und Unaufgeregtheit. Und wir philosophieren darüber, ob Fotografie mehr Handwerk oder eher Kunst ist. Also, los geht's. Viel Spaß. Hier kommt das Interview mit Tino Pohlmann.
Habt ihr dann immer gar nicht gesagt, dass da immer nur einen Schuss möglich ist? Und es hat sich dann so, jetzt komme ich zu der Anekdote, die brauchte so ein bisschen Vorbau. Weil es wirklich verrückt ist, so ein bisschen, glaube ich. Damals gab es noch keine Funkauslöser, das war alles mit Kabel so. Ne? Und die Belgische Staatslotterie hatte mich damals beauftragt oder angefragt, ob ich nicht die machen eine Riesenkampagne mit dem Lotto-Team. Lotto war ist ja quasi schon seit Jahren ein großer Sponsor bei der im Profiradsport. Und da ist die Belgische Staatslotterie dahinter. Und ja, die fanden die Sachen auch irgendwie ungesehen und konnten sich vorstellen, dass ich vielleicht für die fotografiere, ein Jahr bei der Tour de France. Und dann hatte ich da auch Interesse und war dann natürlich froh, diesen Auftrag zu haben. Und die Anforderung war, es gab ein Mannschaftszeitfahren und die wollten auf ihrem Firmengebäude, was riesig ist, vielleicht so 60 Meter groß, das Firmengebäude, wollten die aber so ein Banner von 20 Meter publizieren in Brüssel. Und auf diesem Banner sollte die komplette Mannschaft beim Zeitfahren fotografiert werden. Und das fand ich natürlich eine Herausforderung. Und dann habe ich damals mit einem Freund zusammen, den Christian, auf 60 Meter Licht aufgebaut. Also Studiolicht. Mhm. Das ist dann einmal angegangen und dann war es aber auch vorbei. Ne? Also du machst ein Foto und dann war der Moment sowieso vorbei.
Also du hast ein Foto gemacht von der Situation.
Genau. Aber das gab noch die, dachte mal so, wenn ich dann da so unterwegs bin, kann ich auch mein Ding so machen. Und jedenfalls war ich am Start, ich glaube, der war in Toulouse damals, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da kam die Marketingchefin, Joke hieß die, die kam zu mir und meinte, hey Tino, kann ich mitkommen, wenn du heute das Foto machst? Und ich ja, klar, kannst du mitkommen und so. Wo macht ihr denn das Foto? Na, wissen wir noch nicht. Wie? Naja, irgendwo auf der Strecke. Wir fahren jetzt vor und dann gucke ich irgendwo, wie das Licht steht, wie der Asphalt ist. Aha, okay. Aber so ist meine Arbeitsweise so. Und dann bin ich so vorgefahren und dann irgendwann kam dann so so eine langgezogene, leichte Linkskurve, was natürlich fürs Bild gut war, um die Fahrer wirklich alle drauf zu bekommen, eine Dynamik zu haben, leicht abfallend. Die Sonne im Gegenlicht, nagelneuer Asphalt, keine Randbebauung, sage ich mal, also wirklich nur ein ganz, ganz cleanes, puristisches Bild. Und dann habe ich angehalten, mir das nochmal angeguckt und dann, ja, hier machen wir das Bild. Und dann haben wir das Licht aufgebaut auf 60 Meter. Das fand die ganz toll so. Und dann war damals, glaube ich, davor Arche du Cerf. Das war das erste Jahr, wo Arche du Cerf gefahren ist. Und dann nutze ich immer die Mannschaften davor, um das alles wirklich final einzustellen, die Lichtmenge und nochmal zu gucken, wo ist denn nun mein Schärfepunkt. Und naja. Und dann habe ich einen Test gemacht mit der Arche du Cerf und dann kam sie dann zu mir und damals war es dann auch schon eine Digitalkamera und dann, ja, und zeig mal und so. Und hinten auf dem Display habe ich erstmal selber so geguckt. Ja, und dann sieht sie auch, wow, das sieht ja toll aus. Mach mal das nächste Bild. Und dann mache ich so, nee, es gibt nur ein Bild. Und dann war die komplett durch so, ne? So, was? Wie? Nur ein Bild. Aber wenn das jetzt nichts wird, so, dann ist ja der ganze Auftrag. Womit sie eigentlich recht hat.
Ich wollte gerade sagen, kann ich nachvollziehen.
Da habe ich so mit meiner doch eher humoristischen Art, da habe ich sie dann so genommen und dann gesagt, pass auf, Joke, du setzt dich mal hier in den Rasen, ne, und guckst dir das mal alles ganz schön an und wir machen jetzt das Bild. Und es wird auch was, meine ich so. Und sie dann, ja, und war ganz aufgeregt. Ich kürze es ab, das Team kam so, wir haben das Bild im Kasten gehabt und sie war wirklich so, für sie war das so ein totaler Moment der Erleichterung und der Freude, so habe ich sie wahrgenommen. Sie hat sich dann auch, also ich mich auch. Aber ja, mit so einem, also für sie war ich dann einfach der total durchgeknallte deutsche Fotograf, der da mit so einem Bild da so eine Kampagne schießt. So.
Ja, musst du nicht eine krasse Selbstsicherheit mitbringen, damit du sagst, großer Auftrag, im besten Fall sind die zufrieden mit dem Auftrag und ich kann auch das liefern, wofür ich hier bezahlt werde und gebucht wurde und dann machst du ein Foto davon. Also du musst ja dann schon wirklich extrem von dir selbst überzeugt sein, dass das klappt. Eigentlich ist es ja schade, wenn man so diese kindliche Begeisterungsfähigkeit so ein Stück weit für eine Sache verliert. Wie ist das jetzt, wenn du, nehmen wir das Beispiel, 20 Jahre Tour de France begleitest oder jahrelang mit Jan unterwegs bist? Das ist ja für Leute, die am Ende sich das Buch kaufen und zu Hause haben, ist das ja eine Wunschvorstellung, das mal zu erleben, so nah an diesen Sachen ranzukommen, dabei zu sein, das mitzuerleben und Teil davon zu sein. Ist es im Umkehrschluss, wenn ich das Bild mit dem Kind nehme, was du gerade gesagt hast, so, dass sich sowas für dich auch abnutzt und weniger besonders wird und dann sowas wie so eine Normalität bekommt? Weil auch das wäre ja irgendwie auch schade.
Total. Vielleicht ist es, also es ist schön, dass du das nochmal so aufgreifst und ist aber vielleicht auch genau der Punkt, der mich dann selbst treibt, also dieses Gefühl, immer wieder so einen Moment zu haben. Also die Suche nach diesem Unvorstellbaren eigentlich, die du dann natürlich, die dann eine andere wird, wenn du die Welt, in der du dich bewegst, nennen wir sie jetzt mal so eine Triathlon-Szene oder so ein Ironman auf Hawaii, die wird dir dann dadurch auch viel bewusster und du fühlst dich viel sicherer, weil du weißt, wie die Abläufe sind oder du weißt, wie das so beim zweiten, dritten Mal Hawaii weißt du dann auch genau, was dich erwartet, was ja beim ersten Mal nochmal ganz anders war, wenn du da aus dem Flugzeug aussteigst, was macht allein die Luft mit dir, die Gerüche, das ist alles, prügelt ja auf dich ein, so im positiven Sinne. Und dieses ganze Bewusstsein ist ja dann da, wenn du das dritte Mal landest oder das vierte, fünfte Mal. Aber trotzdem ist ja die Suche, und die darf halt nicht aufhören, nach den kleinen schönen Dingen, die dich dann noch überraschen oder am Ende dann glücklicherweise vielleicht dem Betrachter. Die darf halt nicht verloren gehen. Also diese kindliche Neugier, glaube ich, habe ich mir wirklich bewahrt. Und ich finde sie dann auch oft in anderen Sujets auch wieder. Das ist für mich auch total wichtig, ist eben nicht nur den Radsport zu fotografieren oder so ein Triathlon oder sich jetzt den nächsten Athleten gleich zu nehmen, sondern auch wieder mal ein Stück rauszugehen und zu gucken oder so einen gewissen objektiven Blick wieder zu entwickeln, rauszugehen aus diesem Kreis irgendwie und einen Abstand zu haben. Und vielleicht sich wieder in eine neue Sache reinzustürzen, die mich dann auch wieder fasziniert oder Aber eine neue Sache heißt ja auch nicht gleich immer, das können auch wieder neue Menschen sein. Es ist jedes Mal möglich, dass was fasziniert. So.
Was war das schwierigste Foto, was du machen musstest? Also wo dich das Fotomachen vielleicht sowas wie Überwindung gekostet hat, weil es irgendwie eine Niederlage zum Beispiel war. Was war das schwierigste Foto? Gibt es sowas?
Ja, da bin ich ja ganz schnell wieder im Jahr 2017. Also, also bei mir ist es auch so, dass ich wahnsinnig Respekt habe vor Menschen, aber auch vor Momenten. Und als der Jan da am Boden liegt und lag, meine ich, und auch so, ja, geschrien hat eigentlich und wirklich völlig zerstört war, da habe ich gar nicht mehr fotografiert. So. Ich war so von dem Moment selber so mitgenommen und ich stand dann da so am Ali Drive und dachte so, oder auf dem Ali Drive und dachte so, Mann, krass, der leidet jetzt so. Und dann hat er irgendwie so gesagt, so, oh, die ganze Arbeit ist umsonst, die ganze scheiße Arbeit. Und da habe ich so mitgefühlt, so, dass ich dann irgendwie, als hätte ich das Fotografieren vergessen. Dann gab es dieses Bild, oder da gibt es dann auch nur 2, 3 Bilder, wo er sich aufrappelt und aber die sagen für mich eigentlich alles so. Also ich brauche dann auch gar nicht dieses Bild, wo er da am Boden liegt und Schmerzen hat und so, dann bin ich fast so, warte mal, mal kurz gucken, sind da auch Leute da, die ihm helfen oder so, ne? Also da bin ich dann irgendwie
Hast du dich, also du hast gerade gesagt, du hast so vergessen fast, das Foto zu machen. Hättest du dich auch nicht getraut?
Ich habe da Respekt vor. Ich glaube, was ich niemals machen würde, ist dann, wenn, also ich sag mal, er oder jemand anders wirklich so brutal am Boden liegt und dass ich dann da hingehe und dann da so draufhalte. Also das bin ich nicht.
Auch wenn das ein Foto wäre, wo du wüsstest, das würde sich nachher irgendwie großer Beliebtheit erfreuen. Nicht, weil Leute jemanden am Boden liegen sehen wollen, ja, sondern weil es halt ein einmaliges, besonderes Foto am Ende ja wäre.
Ich würde es von der Situation abhängig machen. In der war es für mich nicht möglich oder machbar. Oder ich überlege gerade, in welcher Situation ich war, wo es...
Erstmal, ich finde das ja schön zu hören, dass es irgendwie wie so ein offensichtlich ja genug Werte gibt, die dir wirklich wichtig sind, die du auch irgendwie dann bewahrst, auch in so einer Situation, wo du sagst, so jetzt ist es für mich nicht in Ordnung, ein Foto zu machen.
Ich glaube, ich würde nie ein Foto machen, wenn ich das Gefühl habe, ich tue diesen Menschen dann nicht gut. Und da würde ich mein Ego hinten anstellen. Und da wäre mir der Ruhm und Ehre wäre mir da egal. Also wenn im Moment sich das für mich so und so anfühlt, dann mache ich das so, wie es sich für mich anfühlt. Mhm. Und das ist wichtig, glaube ich.
Das war's für heute. Das Interview in voller Länge findest du im exklusiven Feed Red Race Studio. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo. Den Link zu den Abos findest du in den Shownotes und es könnte nicht einfacher sein, den Kanal bei Spotify, Apple Podcasts oder sonst wo, wo es Podcasts gibt, freizuschalten. Dauert wirklich keine 60 Sekunden und ab dann erscheinen alle neuen Interviews jeden Donnerstag ganz automatisch in deiner App und du hast auch noch Zugriff auf alle alten Interviews. Würde mich freuen, wenn du an Bord kommst. Vielleicht hören wir uns dann im Red Race Studio. Ansonsten nächste Woche Donnerstag hier zur nächsten Folge im Radio.